Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24.
Wieder mal. Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof ist im Insolvenzverfahren. Immer noch. Deutsche Unternehmen machen in Russland Geschäfte und geht's noch, wenn der Bauträger pleite ist, dann schauen Verbraucherinnen und Verbraucher in die Röhre. Das sind einige der Themen im Magazin aus Wirtschaft und Soziales mit Wolfram Schrag am Mikrofon. Zum dritten Mal innerhalb von 3,5 Jahren wurde in dieser Woche über den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof das Insolvenzverfahren eröffnet. Im Januar hatte der vorläufige Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus den Antrag dafür gestellt, nachdem die Warenhäuser in den Strudel der Pleite der österreichischen Signa-Gruppe um den Immobilienbesitzer René Benko gezogen wurden. Denkhaus drückt aufs Tempo. Er verhandelt mit Investoren darüber, dass möglichst viele der aktuell 92 Galeria-Filialen erhalten bleiben. Doch wie viele am Schluss übrig bleiben, ist offen. Die Verunsicherung steigt, wie David Zajons berichtet.
Auch wenn das Insolvenzverfahren bereits läuft, geht der Betrieb in den bestehenden Galeria-Filialen zunächst normal weiter, so wie hier in Köln. Bei den Beschäftigten herrscht aber große Unsicherheit. Sie erleben das dritte Insolvenzverfahren innerhalb weniger Jahre.
In der Vergangenheit gab es immer wieder Filialschließungen. Und das ist natürlich die Angst um einen Arbeitsplatz für die Familien und für die Beschäftigten.
Die Hoffnungen ruhen nun auf einem möglichen neuen Investor. Man habe das ganze Osterwochenende durchverhandelt, so der Insolvenzverwalter, mit zwei potenziellen Käufern.
Unser Ziel ist es, dass wir in der nächsten Woche beurkunden und in der nächsten Woche dann auch kommunizieren, wer der zwei Kandidaten den Zuschlag erhalten hat.
Zurzeit hat Galeria Karstadt Kaufhof Standorte in zahlreichen deutschen Städten mit insgesamt 12.800 Mitarbeitern in 92 Filialen. Mindestens 60 davon sollen nach Angaben des Insolvenzverwalters verkauft werden, würden also erhalten bleiben. Die Warenhäuser in Premiumlagen großer Städte seien bei Investoren begehrt, sagt Handelsexperte Jörg Funder. In mittelgroßen Städten mit weniger Publikumsverkehr sei das aber nicht der Fall.
Und aus diesem Grund heraus gibt es mehr dieser unattraktiven Filialen und wenige der attraktiven Flächen. Deswegen scheint mir die Anzahl 60 Filialen, die in Summe zu veräußern sind, tatsächlich sehr hoch gegriffen.
Die beiden potenziellen Käufer verfügten über Erfahrung im deutschen Einzelhandel, so der Insolvenzverwalter. Für ihn ein Zeichen dafür, dass sie es ernst meinen mit der Rettung von Galeria.
Es war ein schwerer Schlag für die Bundesregierung, als das Bundesverfassungsgericht im November den Bundeshaushalt mit einer einstweiligen Anordnung für verfassungswidrig erklärte. Der Vorwurf hieß, die Regierung hat gegen die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse verstoßen. Seither vergeht kaum eine Woche, in der nicht über Sinn und Unsinn der Schuldenbremse diskutiert wird. Denn eines ist klar, der politische Spielraum wird erheblich beschränkt, gerade angesichts der Herausforderungen, denen sich Deutschland gegenübersieht, wie Felix Linke meint.
Vor 15 Jahren lebten wir in einer anderen Welt. Die Europäische Zentralbank hatte die Finanzkrise entschärft. EZB-Präsident Mario Draghi die Euro-Schuldenkrise beendet. Die Globalisierung schien keine Grenzen zu kennen, was umso besser war für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. China war unser bester Handelspartner. Putins Russland war kaum einen Gedanken wert und lieferte jenes billige Erdgas, das der deutschen Industrie in Sachen Energie ihre Wettbewerbsfähigkeit sicherte. Dass die USA unsere Verteidigung als militärische Schutzmacht fast kostenlos garantierten. Diese Friedensdividende nahmen wir gerne mit. Die Erholung ging kräftig voran. Deutschland hatte eine Führungsrolle in der EU als wirtschaftliche Lokomotive. Deutsche Politiker dachten nach, wie sie diesen Moment der Prosperität für immer festhalten. Sie kamen auf das Leitbild der schwäbischen Hausfrau, die ihre Ziele mit steter Sparsamkeit und eiserner Haushaltsdisziplin erreicht. Im Bundestag fand sich eine Zweidrittelmehrheit für eine Grundgesetzänderung mit Schuldenbremse, mit den strengsten Fiskalregeln in Europa. Der ehemalige Exportweltmeister Deutschland wollte zum Zuchtmeister im Euroraum werden. Wenn andere wie Griechenland, Italien oder Frankreich weiter Schulden machten, sollte Deutschland zeigen, wie es richtig geht. Als die Schuldenbremse für den Bund 2016 endlich in Kraft trat, manche konnten es kaum erwarten, da wurde es noch viel besser, denn Draghi hatte die Nullzinspolitik eingeführt und deutsche Staatsanleihen wurden negativ verdient. verzinst. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble bekam sogar noch Geld für seine Schulden und konnte ausgeglichene Staatshaushalte in Serie vorlegen mit einer schwarzen Null. Was konnte schöner sein? Draghi hatte da eine Idee. Noch schöner wäre es gewesen, wenn Euroländer die Jahrhundertchance der zinsfreien Kredite nutzen würden, um ihre Infrastruktur zu verbessern, wie bei der Digitalisierung, oder in Bildung zu investieren, um so quasi kostenfrei das Wachstum für die Zukunft zu sichern. So gab es zur Beseitigung der Wohnungsnot für die öffentliche Hand zinslose Kredite mit 30 Jahren Laufzeit, die man mit den Mieteinnahmen hätte zurückzahlen können, aber wir hatten stattdessen unsere Schuldenbremse. Deutschland investierte weiterhin nicht richtig in die Digitalisierung, kaum ins Internet oder in den Mobilfunk, auch nicht in die Bahn und schon gar nicht in den Wohnungsbau, leider auch nicht in Stromnetze. Denn auch bei den erneuerbaren Energien kam es mit der selbsternannten Klimakanzlerin Angela Merkel bald zu einem allgemeinen Stillstand. Ja, es ist wahr, unsere Schulden sind weniger geworden und die Schuldenbremse ist immer noch da, aber die versäumten Investitionen eines Tages nachzuholen, wie bei der Bahn, ist inzwischen so viel teurer geworden, genau wie die Baupreise. Jetzt geht es los mit der Bundeswehr und die Energie wird nie wieder so billig wie vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Die Globalisierung ist auch nicht mehr das, was sie war. Das Verhältnis mit China ist zu überdenken und die USA könnten sich abwenden, wenn Donald Trump erneut Präsident wird. Deutschland wird seine Möglichkeiten für mehr Wachstum weiterhin nicht nutzen und wie seit Merkels Regierungszeit in vielen Bereichen unterinvestiert bleiben. Die gute Nachricht ist, wir werden es kaum merken, weil wir es anders gar nicht kennen.
Einschätzungen von Felix Linke. Vor mehr als 2 Jahren hat Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Die westlichen Staaten haben daraufhin Sanktionen gegen Russland verhängt. Viele westliche Unternehmen haben ihre Geschäfte eingestellt und ihre Firmen dort mehr oder weniger symbolisch verkauft. Es gibt aber deutsche Firmen, die offenbar weiter Geschäfte machen. Das hat das ARD-Magazin Monitor recherchiert. Das Pikante dabei: Sie profitieren offenbar auch von Baumaßnahmen im besetzten Teil der Ukraine, wie Veronique Gantenberg berichtet.
Mariupol vor 2 Jahren. Monatelang fallen russische Bomben auf die Stadt. Putins Truppen töten bis zum 20. Mai 2022 tausende Zivilisten. Zehntausende sind aus der Stadt geflohen. Auch Anna Zaitseva und ihr kleiner Sohn wurden damals vertrieben. Sie leben heute in Berlin und machen sich Sorgen um die, die zurückbleiben mussten.
They are depressed. They don't know their own future.
Sie sind depressiv, sie wissen nicht, was aus ihnen wird. Einige Leute werden an andere Orte in Russland gebracht. Sie werden dazu gezwungen.
To live in different part of Russia.
Und Mariupol heute? Überall Symbole der russischen Besatzung. Die Stadt gleicht einer einzigen Baustelle. Aus der ukrainischen soll eine russische Stadt werden. Ein riesiges Wiederaufbauprogramm für die neuen Bewohner aus Russland läuft auf Hochtouren. Als Teil der Kreml-Propaganda feiern Staatsmedien und Putin-treue Influencer den Wiederaufbau. Das ARD-Magazin Monitor hat hunderte Bilder aus Mariupol ausgewertet. Und immer wieder tauchen auf den Bildern Namen deutscher Firmen auf. Baumaschinen der Firma Liebherr oder grüne Quader zum Beispiel. Sogenannte Porenbausteine mit dem Logo der Firma WKB aus Nordrhein-Westfalen. Und immer wieder Säcke mit Baustoffen des Weltmarktführers für Gipsprodukte, Knauf aus Bayern. Knauf ist in Russland eines der aktivsten deutschen Unternehmen. Der Firmenpatriarch Nikolaus Knauf war 23 Jahre lang Honorarkonsul Russlands und zeigte sich immer wieder an der Seite Putins. Also, gute Geschäfte mit dem Kreml? Aber wer sind die Auftraggeber in Mariupol? Ein Knauf-Vertriebspartner in Russland wirbt auf seiner Webseite mit einem Bauprojekt im Auftrag des russischen Verteidigungsministeriums. Sanktionsexperten wie Till Steinfurt sehen das kritisch.
Ich finde es in der Tat problematisch, wenn sich EU-Unternehmen daran beteiligen, am Wiederaufbau in der Ukraine, wohl wissend, dass sie damit letztlich die EU-Sanktionen unterlaufen. Und letztlich auch die Besetzung von Russland in der Ukraine entgegen dem Völkerrecht absichern.
Die Firma Knauf verurteilt gegenüber Monitor den russischen Angriffskrieg. Man befolge alle EU-Sanktionen und produziere so, Zitat, mit lokaler Wertschöpfung aus regionalen Rohstoffen ausschließlich für den russischen Markt. Das Unternehmen könnte gleichwohl EU-Sanktionen umgangen haben. Auch weil der Wiederaufbau der militärisch besetzten Stadt als Kriegshandlung gelten kann, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter.
Russland hat seit über einem Jahr auf Kriegswirtschaft umgestellt. Und wer Teil der russischen Wirtschaft ist wie Knauf und sich auch noch rühmt, ausschließlich innerhalb Russlands Geschäfte zu machen, ist Teil der russischen Kriegswirtschaft und profitiert von dem russischen kriegerischen Engagement.
Der Wiederaufbau Mariupols ist Teil der russischen Kriegsstrategie, um die Stadt und Teile des ukrainischen Staatsgebiets zu annektieren. Ein klarer Völkerrechtsbruch mit Beteiligung von Firmen aus Deutschland.
Im Kampf gegen die Inflation könnte die sogenannte letzte Meile die schwierigste werden. Das sagen einhellig Bundesbankpräsident Nagel und auch EZB-Präsidentin Lagarde immer wieder. Jene Schlussphase also, bis die 2% Inflationsrate erreicht sind, die die Europäische Zentralbank anpeilt. Weit weg ist das Ziel nicht mehr. In Deutschland lag die Inflationsrate im März bei 2,2% und in der Eurozone bei 2,4%, wie diese Woche bekannt wurde. Viele Investoren setzen darauf, dass im Sommer die Zinsen fallen. Eine Analyse mit Reaktionen vom Finanzmarkt von Sebastian Schreiber aus Frankfurt.
Die Europäische Zentralbank sitzt schon im Startblock, zögert aber noch, auch loszulaufen. Im Sommer dürfte es soweit sein, da ist sich Carsten Mumm sicher. Er ist der Chefvolkswirt der Privatbank Donner und Reuschel.
Wir gehen fest davon aus, dass wir im Juni die erste Leitzinssenkung durch die EZB sehen. Das wurde von Seiten der Notenbanker, von Christine Lagarde, der Präsidentin der EZB, und auch von ihren Kolleginnen und Kollegen schon relativ deutlich eigentlich angekündigt oder in Aussicht gestellt zumindest.
An der Börse hat diese Erwartung schon für steigende Kurse gesorgt, denn sinkende Zinsen dürften die Konjunktur anschieben. Die Folge: der DAX notiert weiterhin auf Rekordniveau, obwohl die deutsche Wirtschaft gegen die Rezession kämpft. Neue Daten aus dem Statistischen Bundesamt stärken die Aussicht auf bald sinkende Zinsen. In Deutschland hat sich die Inflation im März weiter abgeschwächt. Nach vorläufigen Zahlen lag sie bei 2,2% zum Vorjahresmonat. Es ist das niedrigste Niveau seit knapp 3 Jahren. Und die Inflationsrate ist sehr nah dran, an der Zielmarke von 2%. Warum also senken die Währungshüter nicht schon früher die Zinsen, etwa beim Zinsentscheid in der kommenden Woche? Edgar Walk, Chefvolkswirt im Bereich Asset Management beim Bankhaus Metzler, betont die Sorge davor, dass sich die Konjunktur zu stark erholt und ein neuer Inflationsschub entsteht.
Deshalb lieber nochmal bis Juni warten, sicher sein, dass der Abwärtstrend der Inflation sich weiter fortsetzt und dann praktisch einen Leitzinssenkungszyklus einleiten, der dann auch Bestand haben kann.
Das liegt auch daran, dass sich einige Bereiche der Inflation noch immer hartnäckig halten. Das zeigt sich in der Kerninflation. Sie lag im März in Deutschland noch bei 3,3%. Schwankungsanfällige Elemente wie Nahrungsmittel und Energie werden an dieser Stelle rausgerechnet. Treiber der Kerninflation waren zuletzt etwa die Preise für Dienstleistungen. Carsten Mumm von Donner und Reuschel.
Wenn wir uns mal 2-3 Jahre zurückerinnern, dann wissen wir ja, die Inflation hat angefangen mit explodierenden Energiepreisen, Rohstoffpreisen und mit Lieferkettenengpässen. Und in der nächsten Stufe sind dann eben auch Waren und Dienstleistungen sehr stark gestiegen. Und die letzte Stufe, die wir zurzeit sehen, sind eben sehr deutlich steigende Löhne, die dann dafür sorgen, dass insbesondere Dienstleistungspreise weiterhin steigen.
Dazu kommt, die Währungshüter der EZB haben bei ihren Entscheidungen nicht nur die Bundesrepublik im Blick, auch wenn Deutschland die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist. Wie niedrig der Zins der Eurozone dann im Laufe des Jahres fallen könnte, lässt sich noch nicht sicher sagen. Klar ist schon jetzt, für die Notenbanken ist die Inflationsbekämpfung alles andere als ein Sprint. Sie bleibt ein Dauerlauf.
In dieser Woche wurde die Gemeinde der Lastenräderfans des niederländischen Herstellers Babu wieder einmal aufgeschreckt. Ist es nicht schon so, dass das Unternehmen wegen Rahmenbrüchen etliche Modellreihen aus dem Verkehr ziehen musste? Nun wurde auch bekannt, dass die niederländische Warenaufsichtsbehörde strafrechtliche Ermittlungen gegen Babu eingeleitet hat. Die Staatsanwaltschaft schaut sich jetzt das Unternehmen an. Andreas Meyer-Feist berichtet.
Und sie bewegen sich doch, die Lastenräder, die eigentlich nicht mehr fahren sollen. Auch in den Niederlanden, dort wo sie herkommen, sind sie nach wie vor präsent auf den Straßen. Es ist nicht so, dass die Besitzer nicht wüssten, was los ist.
Je weet dat het niet 100% veilig is. Je weet niet wat andere mensen zeggen of hoe ze je aankijken. Dat is wel een ding. Maar kan eigenlijk gewoon niet zonder.
Das ist ein Problem.
Ich weiß, dass es nicht 100% sicher ist, erklärte diese Mutter im niederländischen Sender NOS. Und du wirst vielleicht manchmal komisch angeschaut. Aber ohne das Rad kann ich einfach nicht leben. Das ist das Problem. Die einen fahren etwas vorsichtiger, die anderen kümmert's nicht wirklich. Im Februar schockte die niederländische Verbraucherschutzbehörde die Babu-Gemeinde mit einem Verkaufsverbot und einem Rückruf. Betroffen 4 Lastenradmodelle, deren Rahmen ungewöhnlich oft gebrochen waren. Der Hersteller erklärte jedoch, bei 50.000 verkauften Rädern habe es nur 20 Mal Probleme gegeben, weil es so wenige waren, habe man auch nicht die Behörden informiert. Diese Aussage von Februar könnte der Firma jetzt auf die Füße fallen, denn die Untersuchungsbehörde spricht nach Abschluss der Ermittlungen von hunderten gebrochenen Rahmen und übergibt den Fall an die Staatsanwaltschaft. Der Hersteller habe die Ursachen nicht ausreichend untersucht und relevante Informationen vorenthalten. In niederländischen Medien hatte es zuvor besorgniserregende Berichte gegeben. Bevor die Inspektoren kamen, hätten Mitarbeiter kaputte Rahmen versteckt, um damit zu zeigen, dass eigentlich alles in Ordnung sei. Kunden sei gesagt worden, dass es grundsätzlich nicht möglich sei, dass der Rahmen kaputt geht, und wenn, sei das Rad überladen. Diese Vorwürfe werden jetzt von der Staatsanwaltschaft untersucht. Die Firmenleitung sagt, falls das alles wahr sei, dann sei das ein Verstoß gegen die Unternehmensphilosophie. Mitte Februar mussten wir unsere Kunden bitten, ihr Lastenrad nicht mehr zu benutzen, erklärte Firmenchef Gerald Feinema. Es betrifft ein Drittel unserer Modelle. Das ist ärgerlich und wir haben unser Bestes getan, um eine passende Lösung zu finden und sie zu entschädigen. 22.000 Räder wurden zurückgerufen. Räder, die jünger als 5 Jahre sind, sollen durch ein neues ersetzt werden, alle anderen repariert.
Es ist wohl die größte Anschaffung im Leben, die eigene Immobilie. Die meisten Käufer verschulden sich dafür über viele Jahre. Umso wichtiger ist es, dass alles passt, von der Auswahl des Objekts bis zur Finanzierung. Doch immer häufiger müssen Wohnungskäufer erleben, dass der Bauträger während des Baus Insolvenz anmeldet. Dann sieht es für Immobilienkäufer in Deutschland düster aus, wie Johannes Türmer und Martina Schuster herausgefunden haben.
Antonia Meyer kann es noch immer nicht fassen. Sie steht vor dem Haus, in das sie schon längst hätte einziehen sollen, in den 13. Stock. Doch dann im vergangenen Jahr Baustopp. Der Bauträger hat Insolvenz angemeldet. Der Schock riesengroß. Zumal Antonia Meyer, wie viele andere Wohnungskäufer, hier schon Hunderttausende Euro angezahlt hat.
Wenn man das erste Mal Insolvenz hört, dann hat man natürlich Panik, was es genau bedeutet und welche Rechte man auch hat. Das ist man sich ja überhaupt nicht bewusst. Und deswegen ist man erstmal die Angst da, was passiert denn jetzt?
Hinzu kommt, die Zahlungen für das aufgenommene Darlehen laufen bei ihr und den anderen Käufern weiter, zusätzlich zur Miete. Und keiner weiß, wie lange das noch so geht. Antonia Meyer hat jetzt den Berliner Baurechtsanwalt Martin Liebert eingeschaltet. Der kennt solche Fälle zur Genüge.
Wir haben jetzt alleine an Mandaten in den letzten 6 Monaten, ich würde mal schätzen, 50, 60 neue Fälle angenommen. Und dahinter stecken natürlich jedes Mal Schicksale. Zum Beispiel junge Paare, die im Vertrauen auf diesen Fertigstellungstermin, der da genannt wird in den Verträgen, schon ihre Mietwohnung kündigen. Dann kommt die Nachricht, der Bau wird nicht fertig.
Überall in Deutschland stehen Wohnungskäufer vor Bauruinen und müssen zusehen, wie ihr lang ersehntes Eigenheim halbfertig zu verrotten beginnt. Denn immer mehr Projektentwickler und Bauträger, also Firmen, die Wohnanlagen bauen und dann die Wohnungen einzeln verkaufen, müssen Insolvenz anmelden. Allein 578 im vergangenen Jahr. Ein neuer Negativrekord. Laut Professor Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln schlägt die Krise bei Bauträgern gerade mit voller Wucht durch.
Zum einen sind die Baukosten enorm angestiegen, innerhalb von 2 Jahren um rund ein Drittel. Das heißt, die müssen höhere Preise aufrufen. Gleichzeitig sind aber die Zinsen stark gestiegen und deswegen haben die Nachfrage einfach nicht mehr die Zahlungsfähigkeit. Und man muss einfach sehen, umso länger die Phase dauert, in der wenig verkauft wird, umso wahrscheinlicher ist es, dass noch mehr Insolvenzen geben wird.
Am Ende stehen die Wohnungskäufer oft vor dem finanziellen Ruin. Denn eine verpflichtende Absicherung für das bereits gezahlte Geld gibt es in Deutschland nicht. Im Fall einer Bauträgerpleite stehen die Wohnungskäufer nach deutschem Recht schlecht da. Verbraucherschützer wie Michael Nack vom Verein Wohnen im Eigentum fordern seit langem einen besseren Schutz.
Dieses Problem ist also auch überhaupt kein neues. Also wir als Verband und auch andere Verbraucherschutzverbände fordern seit etwa 20 Jahren, dass es endlich eine Absicherung der Verbraucher geben muss.
In Österreich gibt es das. Eine Absicherung des Wohnungskaufes ist hier gesetzlich vorgeschrieben. Dabei können die Vertragspartner zwischen verschiedenen Modellen wählen. Der Wohnungskäufer bekommt im Insolvenzfall entweder eine fertige Wohnung oder seine kompletten Anzahlungen zurück. Und in Frankreich ist der Verbraucherschutz noch stärker. Hier wird über eine Bank oder Versicherung garantiert, dass fertig gebaut wird. Die Absicherung ist mit 0,25 bis 1% der Bausumme außerdem günstig, weil sie jeder abschließen muss. In Deutschland wären viele Wohnungskäufer froh, wenn sie überhaupt eine Absicherung hätten. Zum Beispiel Christian Wunderlich und Philipp Dechsel. Sie haben sich in Berlin-Reinickendorf jeweils eine Eigentumswohnung gekauft. Jetzt ist der Bauträger pleite. In ihren Wohnungen können sie zwar wohnen, aber mitten auf einer Baustelle. Hinzu kommt, ein Haus auf der Anlage ist noch im Rohbau. Bei einem anderen steht erst die Tiefgarage, wie Philipp Dechsel erklärt.
Die beiden unfertigen Häuser hier im Hintergrund, wie geht es damit weiter? Wird das Projekt fortgesetzt? Drohen womöglich Kosten an anderer Stelle? Das sind Dinge, die uns umtreiben.
Keiner weiß, welche Kosten durch die beiden unfertigen Häuser auf die Eigentümergemeinschaft zukommen, was Christian Wunderlich große Sorgen bereitet.
Dann kommen bestimmte Ängste natürlich hoch, ob man das finanziell stemmen kann. Und das, glaube ich, ist das, was noch keiner absehen kann, was da an finanzielle Belastung auf uns zukommt, auf jeden Einzelnen.
Er fühlt sich im Stich gelassen.
Die Fakten zeigen ja, dass man nicht genug geschützt ist. Der Bund schafft es nicht, die Wohnung zu bauen. Und die Leute, die für sich selber sorgen wollen, werden durch die Gesamtlage noch abgestraft und haben mindestens finanzielle Probleme, ja.
Dabei hat die Europäische Union schon vor über 30 Jahren eine Richtlinie erlassen, die auch die deutschen Verbraucher vor so etwas schützen soll. Auf Nachfrage beim Bundesjustizministerium heißt es dort, dass diese Richtlinie im BGB umgesetzt worden sei und auch beim Kauf von Wohnungen von Bauträgern gelte. Allerdings räumt man ein,
das Bundesjustizministerium prüft derzeit, ob Verbraucher bei Immobilienkäufen von Bauträgern oder Projektentwicklern gesetzlich besonders geschützt werden müssen und wie solche Regelungen aussehen könnten. Die Überlegungen zu einer möglichen gesetzlichen Regelung sind noch nicht abgeschlossen.
Doch diese Überlegungen dauern nun schon sehr lange, fast 5 Jahre. Schon 2019 haben Verbraucherverbände auf Einladung des Ministeriums konkrete Vorschläge unterbreitet. Seitdem prüft das Ministerium. Laut Michael Nack von Wohnen im Eigentum liegt hier eindeutig ein Versäumnis des Staates vor.
Wenn früher gehandelt worden wäre im Sinne einer gesetzlichen Regelung, dann wären die Verbraucher eben vor diesen erheblichen existenzvernichtenden Schäden geschützt worden.
Mit dieser Lücke im Verbraucherschutz geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.